It's the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 577, Too Big for One Night. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 577. Mein Name ist Dennis und wir melden uns heute wieder mit dem Rückblick auf WrestleMania. Denn WrestleMania war in diesem Jahr Too Big for One Night. Dementsprechend gibt es zwei Abende, zwei Nächte, die wir hier zu besprechen haben. Und wenn ich sage wir, dann darf natürlich auch ein Mann nicht fehlen, der sich aktuell im Urlaub befindet. Zwar zu Hause, aber Urlaub hat. Und das hat dazu geführt, dass wir erstmalig in der Reds-Historie eine Sendung vor 9 Uhr morgens aufnehmen. Da sage ich doch mal guten Morgen nach Wandsbek.
Guten Morgen, Dennis. Guten Morgen nach Altona. Guten Morgen, herzallerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit. Ich muss mal eben einen Schluck nehmen. Oh, es ist leider nur ein Kaffee.
Oh.
Es ist leider nur ein Kaffee. Dallmayr Pro Domo ist das Stichwort. War im Angebot. War im Angebot. Schmeckt so wie der andere Kaffee auch.
Hast du denn eine richtige Kaffeemaschine?
Nee, ich habe so eine French Press.
Okay.
Nee, also so viel Kaffee trinke ich dann auch nicht. Eigentlich immer nur auf der Arbeit, so ein, zwei Tassen.
Ja.
Aber heute dachte ich mir, komm, es ist so früh.
Mal was gönnen, ne?
Bierchen, ja, Durst habe ich zwar, aber warte ich noch einen Moment.
Ja,
vielleicht so ein, zwei Stunden. deswegen diesmal ein Kaffee ist es geworden, Dennis. Ja, ich habe Urlaub im Homeoffice. Wandsbeker Loft ist das Stichwort. Es ist erschreckend erholsam. Obwohl ich meine Arbeitsgeräte hier stehen sehe, ne, der Blick auf den Rechner da hinten, Gänsehaut ist das Stichwort. Aber ich bin froh, dass ich diese Urlaubstage trotzdem genommen habe, um einfach mal nichts zu machen. Wrestling zu gucken, bisschen zu zocken,
ja,
ne, Marvel-Filme zu schauen, Netflix zu gucken, etc. pp. Wie sieht's denn bei dir aus in deiner arbeitsfreien Zeit?
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal arbeiten war. Ich könnte mal eben nachgucken. Internorga wäre, glaube ich, gewesen ab dem 13.
Boah, wenn man schon so lange nachdenken muss, dann ist das schon lange her, ne?
Ich weiß gar nicht, ich glaube ab dem 11., seit dem 11., also jetzt fast einen Monat.
Wow.
Und es ist noch nicht langweilig geworden, das ist das Schockierende. Könnte jetzt kommen, denn gestern habe ich den vorletzten Film auf meiner Disney-Challenge-Liste geschaut. Avengers ist das große
Endgame
Stichwort.
Geguckt,
genau, Endgame haben wir uns gestern angeschaut. Vorgestern haben wir Infinity War geschaut und dann gestern eben Endgame. Das heißt, das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist tatsächlich heute Spider-Man Far From Home oder sowas.
Der ja nicht auf Disney Plus zu sehen ist, glaube ich.
Ganz,
ne?
Genau, den habe ich aber, glaube ich, schon hier auf Sky schon gesehen. Da wird er auf jeden Fall verfügbar sein. Was ein bisschen tricky auch zu finden war, war der
Homecoming.
Ich glaube, der Homecoming. Den habe ich nämlich auch nur bei Sky gefunden. Den gab es auch nicht bei Prime.
Na doch, den gibt's bei Prime, aber da musst du für zahlen.
Genau, ja, also.
Ja, ich habe natürlich keinen Bock drauf. Deswegen haben wir den Film nämlich geskippt.
Der war aber auch sehr gut.
Ja, aber ich dachte auch so, komm, scheiße, das irgendwie nervt mich jetzt gerade. Und da haben wir gestern Doctor Strange geguckt, der, glaube ich, danach, diese Reihenfolge halten wir ein, versuchen wir einzuhalten. Doctor Strange und morgen Black Panther ist am Start.
Sehr gut. Ich gucke eben nochmal nach. Genau, Black Panther, da kommt hier, das ist ja einer außerhalb der Avengers-Filme mein Liebling gewesen, Tor 3. Also nicht hier wie bei Tor 1, Tor 2 oder Tor 3 oder den grünen Umschlag, sondern Tor Ragnarok, was so ein bisschen...
Soll sehr gut sein, ne?
Hast du noch nicht gesehen?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, habe nur von vielen Leuten gehört, selbst von Quentin Tarantino. Ich wusste gar nicht, dass dieser Mann überhaupt Marvel-Filme schaut, aber der hat gesagt, ich weiß nicht, aus welchem Jahr dieser Film ist, 2018, 2019? 2017 schon, da hat er gesagt, einer seiner Lieblingsfilme überhaupt aus diesem Jahre. Das soll was heißen. Ich bin sehr gespannt. Auch du hast ihn sehr gut bewertet und da freue ich mich drauf. Wird am Wochenende soweit sein, bestimmt.
Ich habe noch nie bei einem Marvel-Film so viel gelacht wie bei diesem okay. Film. Also nach dem ersten Viertel habe ich gedacht, so, Alter, habe ich den richtigen Film angemacht oder ist das hier sowas wie Spaceballs? Ist das so eine Comedy-Verarschung von so einem Marvel-Film? Weil es einfach, also mit einem klassischen Marvel-Film da doch irgendwie was zu tun hatte, aber es mehr wie so eine Komödie halt geschrieben war, was dann aber doch sehr erfrischend war, weil natürlich, wenn man 24 Super Superheldenfilme guckt, doch die Gefahr irgendwann besteht, dass es halt immer das Gleiche ist. Ne? Superheld wird von einer Spinne gebissen, wird dann Superheld. Superheld wird irgendwie mit Gammastrahlung beschossen, wird dann ein Superheld und so weiter. Ne? Und das ist eben das Schöne, dass das zum einen generell nicht so der Fall war. Also die Storys der einzelnen Superhelden sind immer ganz unterschiedlich erzählt, so dass es nicht ist wie so eine Folge A-Team. Beim A-Team ist ja auch immer gleich, ne? Die treffen irgendwen, der hat Probleme, dann verschanzen sie sich, bauen sich eine Superwaffe und dann greifen die Bösen an und so weiter. Ist immer das Gleiche, nur mit unterschiedlichen Protagonisten. Und das hat mich so besonders begeistert, wo ich auch dachte, so 24 Superheldenfilme, wenn die immer alle gleich erzählt sind, geht das einem mega auf den Keks. Das war hier nicht. Und ja, Endgame natürlich dann ganz, ganz großes Kino. Aber auch, ich will jetzt da keinen Spoiler, der Film ist ja ein Jahr alt, aber vielleicht ist der ein oder andere jetzt auch inspiriert worden und gesagt, okay, hab auch viel zu viel Zeit. Diese Marvel-Filme habe ich entweder auch A, noch nie Interesse dran gehabt oder bin auch B, wie Dennis, dann irgendwann mal ausgestiegen, weil es einfach zu viel wurde. Dementsprechend sage ich mal jetzt noch nicht, was passiert ist. Aber damit hat man ja so ein bisschen diese ersten 23 Filme so ein bisschen abgeschlossen und jetzt geht's ja quasi wie so Staffel 2 quasi, geht's jetzt von vorne los und da bin ich mal sehr gespannt.
Die nächsten Jahre, ne? Da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe auch immer mal wieder den ein oder anderen Marvel-Film zwischendurch geschaut, zum Beispiel Guardians of the Galaxy 1 und 2, eine Klassiker, ne? Die fallen auch ein bisschen raus aus der Reihe, sind schon sehr speziell, aber auch sehr cool und irgendein Tor hatte ich auch schon mal gesehen, habe ich immer gefragt, was wollen die mit diesen Infinity-Steinen immer so, ne? Also wenn man einfach diese nicht so in diesem Universum zu Hause ist, beziehungsweise die Filme auch in der richtigen Reihenfolge schaut, dann denkt man auch so, okay, was ist hier Sache, ne? Aber so macht das Sinn. Und das hat in letzter Zeit sehr viel Spaß gebracht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich dann doch noch mal dazu komme, mir nahezu alle Filme anzuschauen.
Ja, und das Coole ist natürlich hier, dass das auch dann der Vergleich zum Wrestling, dass man es ja hier geschafft hat mit einzelständigen Filmen. Also man kann sich auch jetzt einfach so nur die drei Thor-Filme angucken zum Beispiel. Die sind auch in sich schlüssig. Ne? Aber dass man es dann geschafft hat, quasi über unterschiedliche Filme, über unterschiedliche Charaktere quasi, die dann so zusammenzuflechten, dass man gesagt hat, okay, der eine hat diesen Hammer und der andere kann ein Spinnennetz machen und der andere hat so einen Fliegeranzug, dass man dann gesagt hat, okay, wenn wir diese einzelnen Charaktere jetzt zum einen über mehrere Filme aufbauen und die dann, in so einem Hochpunkt alle zusammenführen, dass dann auf einmal ne Spider-Man mit Iron Man und mit Captain America zusammenkämpft und so weiter. Das macht natürlich durchaus Sinn und dementsprechend, also wer es noch nicht gemacht hat, kann auch gerne mal auf meinem Instagram vorbeischauen. Dennis_2610, da gibt's als Highlight, wenn ihr auf das Profil gebt, gibt's noch mal alle Filme, zum einen in der richtigen Reihenfolge, als auch die Bewertungen dazu. Könnt ihr euch natürlich gerne als Vorbild nehmen. Da ist auch direkt als dritter Snap oder was ist das, ist einmal die Liste, in der man gucken sollte. Ne? Geht mit Captain America los, The First Avenger, dann Captain Marvel, Iron Man 1, Iron Man 2, The Incredible Hulk, Thor und so weiter. Also, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich weiß schon gar nicht, wenn ich heute Abend dann mit meiner Frau Spider-Man geguckt habe, ich weiß noch gar nicht, wie ich jetzt diese 2,5-3 Stunden am Tag dann füllen soll.
Ja, ganz einfach, Dennis, ne? Also auch Saufen? Auf dem WWE-Network sind sehr viele Sachen, die man auch nach der Reihe gucken kann, muss man aber auch nicht. Boah, ne? Du könntest zum Beispiel
bei WrestleMania 1 nochmal alle Monday Night Raw-Folgen gucken.
Oder so. Vielleicht entdeckt man auch da einen roten Faden. Der reißt zwar manchmal ab, man erinnert sich.
Das ist eher so ein Wollknäuel.
Aber man könnte es probieren. WWE-Network, Dennis, ja, du hast es auch gesehen und hast mir Match-Dokumentation.
Ja.
Die war wiederum sehr gut, ne? Also da stechen zwischendurch auf dem Network Dokus heraus, wo man denkt, okay, also da macht es doch irgendwie Sinn, sich dieses Network, also es weiter zu abonnieren, wenn da so ein Content produziert wird. Bitte mehr davon. Also wer das noch nicht geschaut hat, geht ungefähr eine Stunde und geht um die Rückkehr von Edge, ne? Diese ganze Geschichte, was ihm widerfahren ist, seine Verletzung. Und bis zu dem Punkt, als er beim Royal Rumble auftauchte, für jeden Wrestling-Fan nur sehr zu empfehlen.
Ja, und eigentlich war das Ganze, das sagt er auch ganz klar, sagt man so, oh, warum haben die denn da seit 2017 jetzt Videomaterial? Stand da einfach schon fest, dass er da zurückkommt? Nein, denn das sagt er auch in der Dokumentation, sagt er, ja, also eigentlich war die Dokumentation war geplant, aber sie sollte eigentlich ein ganz anderes Thema haben. Sie sollte haben quasi so, was macht Edge jetzt nach seiner Wrestling-Karriere? Und quasi während dieser Dreharbeiten alles fing ein bisschen damit an, dass er gesagt hat, okay, wollte jetzt auch nicht zu viel verraten, aber müssen wir ja schon mal grob für alles, die sagen, ja, guck ich mir nicht an. Alles ging damit los, dass er relativ schnell nach seinem Karriereende sich einer zweiten Nacken-OP nochmal unterzogen hat, weil er bis dahin immer Kopfschmerzen hatte und es ging gar nicht gut, dass er sich operieren lassen und sagt dann auch so, ey, ich weiß gar nicht, ich habe zum ersten Mal keine Kopfschmerzen, warte mal ab, wie das morgen und übermorgen ist und diese Kopfschmerzen waren auch weg. Also er hat sich auf einmal sehr, sehr viel besser gefühlt und nachdem er dann immer mehr, ja, Dreharbeiten zu Serien und zu Filmen gemacht hat, auch mit eben Stunt-Szenen, hat er dann gesagt, okay, vielleicht sollte ich doch nochmal meinen Nacken nochmal einfach checken lassen, bevor ich jetzt hier irgendwelche Stunts mache und das ist vielleicht dann doch zu gefährlich. Und dann stellte sich raus, Nico, ähnlich wie es bei unseren Leberwerten ist, er hatte den Nacken eines 18-Jährigen, hat sein Arzt gesagt. Und naja, dann kam es, wie es kommen musste. SummerSlam fand in Toronto statt, da wo für ihn mehr oder weniger auch alles damals losging. Und dann hat er diesen Spear gezeigt gegen Elias und schwupps hat sich auf einmal AEW, das sagt er auch, also er nennt nicht AEW die Buchstaben, aber er sagt, eine andere Wrestling-Liga hat sich dann eben nach diesem SummerSlam 2019 war das bei ihm erkundigt, ob er nicht in den Ring steigen könnte. Und das hat ihn überhaupt dann erst auf diese Idee gebracht, Nico, über ein Comeback dann intensiv nachzudenken.
Ja, kaum zu glauben, was passiert wäre, so, wenn er bei AEW unterschrieben hätte. Ne? Weiß ich gar nicht, ob das so gut für ihn gewesen wäre, wenn er da irgendwie so regelmäßig in den Ring gestiegen wäre. Ich denke, das tut ihm jetzt in der WWE ganz gut. Er ist da ja sicher. Ne? Er wird jetzt nicht jede Woche ein Match worken. Ich weiß nicht genau, was er da für einen Vertrag unterschrieben hat.
Drei,
ne?
Matches pro Jahr.
Irgendwie
drei
sowas. Ne?
Also, 3 Millionen Dollar über 3 Jahre. Also nochmal eben 9 Millionen. Da geht natürlich noch ein bisschen was ab an Steuern und an Reisekosten und so weiter. Aber ich glaube, da wird ein bisschen was hängen bleiben für Familie Edge.
Absolut. Ne? Und in seiner Situation auch das Richtige gemacht. Beth Phoenix war da anfangs auch nicht ganz so begeistert, auch als er da damals den Spear gezeigt hat.
Das wusste sie, glaube ich, auch nicht.
Das wusste sie gar nicht. Also guckt euch diese Doku an, wirklich sehenswert.
Ja, und muss man auch sagen, also es sagt ja auch ganz offen, sagte, Mensch, also nachdem ich dieses Angebot von AEW hatte, also Vince hat mich groß gemacht, der hat mir damals die Chance gegeben und dann hat er ihn angerufen, hat gesagt, pass auf, Vince, wir müssen uns treffen, das können wir hier nicht per Telefon oder per Textmessage machen und hat ihm dann einfach gesagt, pass auf, also ihr habt dieses Angebot, wie schaut's aus? Und hat Vince gesagt, naja, also wenn du irgendwo in den Ring steigst, dann machst du das mal bei uns. Und dann stand natürlich für Edge auch fest, na klar, also bei der WWE da, der, weiß nicht, von WrestleMania 16 an, ne, 16 bis vor 9 Jahren, ja, fast 10 Jahre, ne, 10 Jahre gecatcht. Und dementsprechend war für ihn klar, dass er da dann eben auch sein Comeback, in Anführungszeichen, geben möchte. Und können wir auch, glaube ich, ganz gut überleiten, denn sein Comeback fand ja dann eben bei WrestleMania statt. Nico, too big for one night, 2 Nächte. Und es war schon ziemlich verstörend, oder? Also, diese ganze Präsentation, wie hat's dir gefallen?
Also, es war befremdlich, klar. Ne? Ich hatte auch am Tag zuvor da kam halt irgendwie so langsam dieses WrestleMania-Gefühl auf bei mir, ne? Auch irgendwie in Anbetracht dessen, dass ich gerade Urlaub habe, da musste ich so dran denken, okay, letztes Jahr waren wir noch in New York und das Ganze drumherum, ne? Dann ist man irgendwie doch auch, da merkt man, die Aufregung steigt und es war dieses Jahr nicht das Gleiche. Man hat das Beste draus gemacht, man hat sich Mühe gegeben, schöne Video-Packages wurden erstellt, auch in der Kickoff-Show, eins meiner Highlights, das Video von Miss and Morrison, hey, hey, ho, ho. Ho, ho. Ja, Gänsehaut-Moment, ja. Also im Großen und Ganzen hat man das Beste draus gemacht, ne, klar. Lässt sich nicht drüber streiten, dass es das ein komisches Feeling ist, da Empty Arena Matches abzuhalten, ohne Publikum, ne, da sieht man nochmal, wie wichtig die Live-Reaktionen da sind, ne, also wie ruhig es manchmal ist, wenn die Wrestler nichts von sich geben, dann ist dann eine Totenstille da. Ansonsten wird viel gestöhnt, klar. Ja. Man hat sich aber auch mit dem Boneyard-Match und dem Firefly-Funhouse-Match sowie dem Last Man Standing Match ein bisschen was einfallen lassen, um das aufzulockern. Und ich fand es schon gut. Man hätte daraus auch eine Nacht machen können, meiner Meinung nach. Vielleicht wäre es dann Overkill gewesen, aber man hätte diese 16 Matches auch, man hätte daraus 8 machen können. Sowas wie die großen Title Matches, Universal Title, WWE Title, fand ich schwach beispielsweise. Also das war ja nur Finisher auf Finisher, kurz. Und da habe ich mich gefragt, wann gab es zuletzt ein World Title Match, sei es Universal oder WWE Title Match, welches mal länger als 10 Minuten war. Kann mich gerade gar nicht dran erinnern. Finde ich ein bisschen schade. Aber das liegt auch ein bisschen an den Teilnehmern, an den Kämpfern, die gerade die Titel hielten, wie auch immer. Das fand ich ein bisschen schade.
Also ich erinnere mich sehr ungern an The Fiend gegen Seth Rollins, was viel zu lange ging. Wir kommen gleich drauf zu sprechen. WrestleMania ging los mit unglaublich langen Videos und sowas. Also da hat man tatsächlich am Anfang, das Producing-Team wahrscheinlich auch ein bisschen viel Zeit gehabt. Das ging, also bevor hier tatsächlich mal in die Halle in Anführungszeichen geschaltet wurde, ich glaube, war schon die erste Viertelstunde rum. Stephen McMahon gab noch hier vom Greenscreen ein paar Worte ab. Und das müssen wir noch auf jeden Fall schon mal lobend erwähnen. Rob Gronkowski hatte eine viel, 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 viel kleinere Rolle, als ich befürchtet hatte.
Ja, zum Glück. Ich bin kein großer Fan von ihm. Er hat mich auch da nicht überzeugt. Aber ja, man hat ihm nicht viel Zeit gegeben. Er stand da auf einer Empore, hat uns begrüßt, hat einen kleinen Gag gerissen und dann ging es auch schon los. Also man hat ihm jetzt nicht so viel Spotlight gegeben. Wobei er ja in Nacht 2 auch den 24-7-Titel gewonnen hat mit einem okayen Move von dieser besagten Empore herunter.
Er ist ein Teufelskerl, aber möchte ich auch ungerne sehen. Genau wie Mojo Rawley. Die beiden könnten zusammen so eine YouTube-Show oder noch besser eine Twitch-Sendung machen, denn das schaue ich eigentlich nie. Und da könnten sie jeden Tag eine Sendung machen, aber dann muss ich es eben nicht schauen. Das erste Match von Tag 1 war direkt ein Titelwechsel. Nikki Cross und Alexa Bliss konnten sich nämlich die Raw, da gibt es bei den Damen, gibt es ja nur einen Tag-Team-Titel, also den Women's Tag-Team-Title konnten sie sich holen. Und werden natürlich gleich auch noch aufs Tippspiel schauen. Ich rufe das hier eben schon parallel auf, denn ich glaube, es gab tatsächlich zwei Teilnehmer, die alles richtig getippt haben.
Genau. Wahnsinn. Wahnsinn.
Gar nicht schlecht. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und natürlich haben sich da auch einige Verschiebungen, dadurch, dass es so viele Punkte zu holen gab. Also alles richtig waren. Nee, gar nicht, stimmt gar nicht alles richtig. Die haben selbst auch zwei falsch getippt. Okay, stimmt. Nee, ich dachte, das wäre, die hätten tatsächlich alles richtig gehabt, dem ist es nicht so. Also keiner hat alles richtig. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, Nico, die Befürchtung, die wir hatten, dass irgendwie jetzt Spoiler oder was rauskommen. Dem war schon mal nicht so.
Also
ja,
zum Glück.
Neue Tag-Team-Champions bei den Damen. Elias gegen King Corbin ging dann doch noch knapp 9 Minuten. Da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht eher 90 Sekunden werden.
Was war das für ein Match? Also das war zum Beispiel ein Match, da war bei mir schon wieder so, wow, das muss überhaupt gar nicht sein. Ne? Tag Team Match der Frauen als Opener hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gemacht, war aber okay. Und dann dieses Schnarchnasen-Match, ne? Gewinnt Elias durch so ein Roll-Up, ey, was ist denn das?
Die Fehde muss auf jeden Fall weitergehen.
WrestleMania-Moment, nee, den habe ich nicht gefühlt, muss ich sagen.
Also das war halt ein Match, was ich schon bei Raw oder bei SmackDown geskippt hätte. Das musste ich jetzt hier auf einer WrestleMania-Card wirklich nicht haben. Dann ging es weiter mit dem Raw-Damen-Titel. Becky Lynch konnte sich hier für mich zumindest ein bisschen überraschend durchsetzen gegen Shayna Baszler. Das Match ging kürzer als Elias gegen King Corbin, knapp 8,5 Minuten. Und wenn ich mich nicht irre, der ein oder andere Hörer oder Hörerin kann mich gerne korrigieren, das gleiche Finish wie damals beim Titelverlust von Shayna Baszler bei NXT.
Ich glaube, ja, ne?
Sie hat den Aufgabegriff eingeloggt und wird dann quasi dabei gepinnt.
Ich meine ja, also zumindest ähnlich. Mhm. Auch überraschend, das Ende für mich. Ich habe da fest mit gerechnet, dass man Shayna den Titel gibt nach diesem Aufbau. Und sehr kurz habe ich mich auch gefragt, ne? Da baut man das auf über Wochen, vielleicht sogar über Monate. Und jetzt hauen die dann ein 8-Minuten-Match hin, ne? Ist das WrestleMania würdig?
Also für mich hätte das Finish einfach noch ein bisschen anders sein müssen, als dass man jetzt hätte sagen können, ja, da müssen wir jetzt ein Rückmatch machen oder. Also im Post-Match-Interview hat dann Becky gesagt, also hier, pass auf, wenn du mit dem Finish nicht zufrieden bist, dann können wir gerne nochmal ein Match machen oder sowas. Aber da hätte ich mir noch ein bisschen was anderes gewünscht, weil letztendlich war es halt ein klares Cover, ne? Shayna war zu doof, hat sich covern lassen und dementsprechend, ich hätte es ein bisschen anders gemacht. Ich hätte mir vielleicht sogar auch gewünscht, eben, dass Shayna hier den Titel holt, aber, und das sagte Becky auch, das könnte tatsächlich einer der Gründe sein, Becky Lynch hält den Titel jetzt seit einem Jahr. Vielleicht ist es auch da wieder, dass man auch hier wieder irgendeinen Rekord brechen möchte oder. Mal schauen, was da noch passiert. Sami Zayn gegen Daniel Bryan und
auch ein Lowlight.
Ja, also die ersten, also 9 Minuten ging das Match, die ersten 5 Minuten hat Sami Zayn, glaube ich, probiert, einfach nur zu flüchten vor Daniel Bryan. Da war ich auch schon kurz davor, abzuschalten. ich dachte so, Alter, das muss doch nicht sein. Mit Publikum okay, einfach um das Publikum gegen sich aufzubringen. Aber so denke ich so, Alter, verschwende hier nicht meine Zeit am Sonntagvormittag. Habe ich echt Besseres zu tun bei schönem Wetter, als zu gucken, wie Sami Zayn immer antießt, in den Ring zu gehen und dann direkt wieder rausgeht.
Und bei den beiden verstehe ich ja nicht.
Ja, beiden könnten es halt, ne?
Ey, die hätten in der gleichen Zeit, hätten die ein Technikfeuerwerk da zum Besten geben können. Und wir wären begeistert gewesen. Ne? Warum macht man das so?
Ja.
Also, warum macht man das so?
Auf jeden Fall verschenkt.
Da hatte ich echt schon so, oh Gott, ey, wenn das so weitergeht, dann aber dann war es soweit, zweite Hälfte des ersten Tages, Triple Threat Ladder Match. Allerdings nur jeweils ein Teilnehmer, ein Part des entsprechenden Tag-Teams. Es waren John Morrison gegen Jimmy Uso gegen Kofi Kingston. Das haben wir ja so nicht getippt in unserem Kick-Tipp-Tipp-Spiel deswegen, da das so kurzfristig nochmal geändert wurde. Es wurde gemunkelt, aber es wurde sehr kurzfristig geändert. Dieser Tipp hinfällig gewesen dann, ne?
Ganz genau. Wir hatten ja schon gehört, The Miz hat ein bisschen Husten gehabt, dementsprechend bei WrestleMania nicht dabei, folgerichtig auch, aber es stand halt bis letztendlich, da wo ich das Tippspiel eingestellt habe, stand eben noch nicht fest, was die WWE jetzt genau machen wird. Dementsprechend war es auch egal, was ihr hier getippt habt. Aus meiner Sicht, weil mir auch jemand schrieb, so, oh, wie wird das jetzt gewertet? Ich sag so, ja, wenn es nach mir gehen würde, ich hätte auch jetzt einfach Miz & Morrison als Sieger gewertet. Ich sag, das habe ich eh getippt. Ich sag aber, das Match fand ja so nicht statt. Es war ein Singles Triple Threat und ich glaube, es gab genug Matches und genug Punkte auf der Karte zu holen, sodass wir das eben hier rausgenommen haben. Auch da den ein oder anderen schönen Spot. Und hier hat man, glaube ich, dann tatsächlich, Nico, sich auch mal das zunutze gemacht, eben Empty Arena und aufgezeichnet. Es gab einen Spot, wo, ich glaube hier, was Jimmy Uso, Jay Uso, nach draußen fliegt. Nee, Jimmy Uso, ne?
Jimmy was.
Nach draußen fliegt und man sieht seine Landung nicht. Und das war im ersten Moment so ein bisschen komisch und dachte so, okay, zeigen sie jetzt gleich die Wiederholung. Zeigten sie nicht. Und dann wurde auch klar, warum. Naja, man hat natürlich dann hier auch ein bisschen sicher gearbeitet und hat wahrscheinlich mit sogenannten Crashpads, mit so dicken Matten, ne, wie man es vom Sportunterricht kennt, diese dicken blauen Matten gearbeitet. Auch früher, wo wir Sport hatten, immer direkt ganz schnell umgezogen, dann ein bisschen auf diesen blauen Matten gecatcht und ein paar Moves gezeigt. Ähnlich haben die es hier gemacht.
Ja, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Leiter-Matches müssen hart sein. Da müssen alle Teilnehmer müssen danach verletzt sein. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, dass man das nicht so durchgezogen hat. Aber gut, es wird nicht das letzte Leiter-Match gewesen sein. Money in the Bank ja auch angekündigt während der WrestleMania-Show.
Hatten wir da nicht schon gehört, dass es verschoben eigentlich oder abgesagt wurde?
Ich war auch sehr
überrascht, als der Trailer lief, ja.
Ja, also ich versuche das irgendwie durchzuziehen. Ich habe auch vergessen, welche Destination da angegeben wurde. Ich glaube, gar keine. Keine. Bleibt abzuwarten. Ist auch schon am 10. Mai. Am 10. Mai. Ja, bei Vince im Garten, das wäre auch schön. Oder wie, so richtig schön wie so Combat Zone Wrestling, Tournament of Death, so irgendwo bei den Hinterwäldlern im Wald irgendwo so auch.
Bottrop
wäre auch nice.
Oh. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Siebenfingerigen.
Ja, lange nicht mehr von ihm gehört.
Wolltest du nicht, wo du gerade von Deathmatch sprichst, wolltest du nicht mit ihm zu dieser ab 18 Show von der WXW?
Ja, da ist ja irgendwie nicht draus geworden. Mhm. Stand vor der Arena, ne, war auch empty, ne, die Arena. Ja. Weiß ich nicht, ob da der Virus schon ausgebrochen war irgendwie.
Also lieber Seven, kontaktier hier den Nico nochmal, wenn da wieder dieser Event stattfindet, ne, da wolltet ihr ja zusammen hin.
Ja.
Sagt ihm Reinhold vielleicht auch nochmal Bescheid, der hat sich auch wieder so ein bisschen jetzt, der hat auch sehr viel Freizeit. Reinhold, ich gehe nachher Bierchen kaufen, aber wir fahren hier, warst du schon mal bei Getränke Greff?
Nein, wo ist das?
Das ist ganz, also von uns ja hier schon ein bisschen ab vom Schuss, von dir ist es ja natürlich noch weiter ab vom Schuss. Hier hinten Richtung Klein Flossbeck, oder wie heißt das?
Klein Flottbeck.
Ja, Klein Flottbeck. Flottbeck. Ist der Getränkemarkt mit der meisten Bierauswahl. Also definitiv Hamburgs, aber vielleicht sogar der Welt. Mhm. Der hat mega viele Sachen. Und,
okay, kenne ich nicht, nee.
Da Rainer und ich ja gewisse Langeweile pflegen, haben wir gesagt, da fahren wir mal hin. Und die haben vor allem auch hier so ganz viel bayerisches Bier und sowas, ne? So Brauereien, die selbst wir irgendwie noch nie im Leben gehört haben. Da haben wir gesagt, da machen wir uns mal hier so ein, wie es früher, ne, am Kiosk, so eine gemischte Tüte, machen wir uns mal so einen gemischten Kasten und dann haben wir immer mal was hier, wo man mal sagen kann, jetzt trinke ich hier mal das Inzesthausener Kellerbier dunkel oder sowas. Da hat man ein bisschen was zum Tappen, ein bisschen was zum Probieren und
schön. Auch meine Biere sind angekommen.
Ja, die unendliche Geschichte. Wann hast du es bestellt gehabt?
Ich habe nochmal nachgeguckt, 22. März ging meine Bestellung raus, also echt schon ein paar Tage. Wie ihr wisst, sie wurden zweimal verschickt zu mir, kam nicht an. Der Postbote, DHL-Mann, hat einfach da angekreuzt, verweigert, absolute Frechheit. Und jetzt beim dritten Zustellversuch, als ich dann mit den Jungs von Sudden Death Brewing telefoniert habe, habe ich gesagt, pass mal auf, oder sollen wir es irgendwie zum Craft Beer Store schicken? Und auch da hatte ich schon ein ungutes Gefühl, weil letzte Woche Donnerstag wurde es, glaube ich, verschickt. Oh. Und dann kam es nicht. Aber Craft Resort auch am Montag, also gestern, hatten sie auch zu, hatte ich dann überprüft und gesehen. Und ja, gestern kam man von Fabian. Der Hinweis, das Paket ist angekommen. Und dann war ich auch gestern um 13 Uhr direkt dort.
Direkt zur Öffnung. Das sind immer die besten Gäste.
Ah ja. Oh, und die hatten viel zu tun. Ne? Die haben da viele Pakete gepackt. Ne? Auch der Craft Beer Store verschickt natürlich Bierchen gerade in dieser schweren Zeit. Aber es waren auch einige Leute da, die sich da den Kofferraum vollgepackt haben. Also da läuft's gerade noch. Also sah zumindest so aus.
Ich war mit Reinhold, wo waren wir da? Samstag? Ich weiß gar nicht. Doch, Samstag waren wir da. Die Craft Beer Store gehört ja zu Razzien und die Razzien-Gruppe hatte ja ein kleines Problem, ist kein Geheimnis, stand ja auf Facebook. Die sind wahrscheinlich einem Hackerangriff zum Opfer gefallen. Und deswegen sagte mir der Kollege im Craft Beer Store, wir haben noch so viel Ware hinten stehen, neue Sachen, die können wir noch gar nicht in den Laden stellen, weil wir es nicht in die Kasse einpflegen können.
Das war aber schon vor 2-3 Wochen oder so.
Ja, und das ist Problem immer schon, ne? Noch so. Also die haben mittlerweile können so, also sie schrieben dann auch auf ihrer Homepage irgendwie, wir können aktuell keine Touren gebucht werden und so weiter. Also die waren mehr oder weniger 2 Wochen erstmal komplett offline, alle Computersysteme irgendwie. Und selbst jetzt, das ist ja jetzt easy 6, wahrscheinlich eher 8 Wochen her, es ist noch immer nicht so weit hergestellt, dass sie, also im Craft Beer Store können noch keine Artikel wieder in die Kasse hinzugefügt werden. Und meinte so, wir haben doch so coole Sachen hinten stehen. Das sollte man sich dann vielleicht, auch wenn die Warenwirtschaft dann ein bisschen da durcheinander fliegt, über kurz oder lang sich vielleicht irgendwie was einfallen lassen. Aber wie sind denn jetzt die Sudden Death Bier?
Eins muss ich noch sagen, lass es 3 Wochen, lass es 4 Wochen gewesen sein. Also war ich zuletzt da und hatte da schon Fabian gefragt, der gerade im Store arbeitete. Ich so, sag mal, habt ihr die neuen Sudden Death, kriegt ihr die rein? Er so, ja, scheiße, die haben wir schon, die stehen im Kühlraum, aber ich kann sie nicht. Und deswegen hatte ich dann irgendwann auch mal bei den Jungs bestellt, natürlich auch, um sie zu unterstützen. Die Biere sind fantastisch. Die haben noch nicht alle getrunken, da ich mir auch andere Biere noch im Craft Beer Store mitgenommen habe. Ne? Das war sonst ein bisschen assi, ne? Bestellst ein Paket hin, holst es ab und kaufst dann nichts. Das wollte ich jetzt auch nicht machen. Ich habe von diesen...
Wie hast du denn alles nach Hause geschleppt?
Julia war damit.
Ah, na gut.
Naja.
Man konnte sogar entspannt eine rauchen und Julia hat die Sachen getragen.
Ja, so in der Art. Also die ich schon getrunken habe von Sudden Death, die waren wieder hervorragend. Letzte Woche Freitag habe ich bei Stefan Otterpohl schon 1-2 davon probieren dürfen. Gestern 2. Das heißt, ich habe hier auch noch 5-6 habe ich hier noch im Kühlschrank, die ich heute trinken werde. Meiner Meinung nach eine der besten Brauereien Deutschlands, wenn man auf diesen Hazy-Stuff steht. Fand ich sehr geil. Ich musste so ein bisschen an Trillium denken und sowas, an Treehouse und so. Ich war so ein bisschen in Amerika für kurze Zeit.
Hat Stefan Ottenpohl sich denn auch noch den Crewkasten bestellt?
Nee, hat er nicht gemacht. Ich hab ihm das weitergeleitet, aber er sagte, er hätte erstmal noch ein bisschen was. Und am Samstag war schlecht. Er hatte Kopfschmerzen, sagte er. Es war dann doch ein bisschen viel, ne? Weil die Sudden Death Dinger, die haben auch gerne mal 10%.
Sagen, die knallen dann ja anders rein als ein Becks Gold, ne?
Ja. Und da hat er erstmal nicht bestellt.
Unser Hörer Florian aus dem Erzgebirge, der hat nämlich bei Crew Republic bestellt, hat er mir einen Screenshot geschickt. Also da ist auf jeden Fall, hatte sich das Osterpaket jetzt gesichert. Da ist auf jeden Fall das Osterfest gesichert. Da muss auf jeden Fall der Florian abends nicht nüchtern ins Bett gehen, weil da wird wahrscheinlich auch hier der Barley Wine und das Roundhouse Kick und so weiter drin sein. Also da auch ein paar Biere bei, die dann eben...
Muss erschreckenderweise die Tür aufmachen, Dennis. Ich mach mal eben die Tür auf.
Warte mal eben die Tür auf. Dann sag ich schon mal, wie es hier weiterging. Kevin Owens und Seth Rollins hatten nämlich ein Match und auch das ging ziemlich genau knapp unter 10 Minuten. Also diese 9 bis 10 Minuten, das war hier so der klassische Style. Man muss aber auch sagen, ab da wurde es auch dann jeweils ein bisschen, ne, man hatte das Video, man hatte den Entrance, der natürlich auch nicht so pompös war, wie man es sonst bei einer WrestleMania gewohnt ist. Ich glaube, gerade für Seth Rollins hätte man hier sonst ordentlich was aus dem Hut gezaubert. Aber dann so nach 10 Minuten spätestens war auch dann der Faktor, wo man sagte, so, jetzt können auch jetzt ohne Publikum, kann es jetzt auch dann zu Ende gehen. Hier war es erstmal nach 10 Minuten so, dass es eine Disqualification gab, denn Seth Rollins, der benutzte die Ringglocke außerhalb des Rings, um Kevin Owens eben damit eine zu verpassen und da dachte ich schon, okay, passt für mein Tippspiel, hab auf Kevin Owens getippt, alles fein, aber damit sollte ja noch nicht das Ganze zu Ende sein, denn, Nico, bist du wieder da? Noch nicht? Denn Kevin Owens sagte dann, naja, so will ich jetzt auch nicht gewinnen. Pass auf, wir machen jetzt das einfach als No-Disqualification-Match. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das Match kommentiert hat. Ich weiß nur, für SmackDown war das Raw-Match. Bei SmackDown war JBL am Kommentatorenpult, wo ich auch schon direkt dachte, Alter, ich schieß mir gleich mit mit hier in so einem Tacker in Fuß oder sowas. JBL, wie kann man das denn machen? Tom Phillips war es, der das Zitat brachte. Die netten Kollegen von wrestling-infos.de haben sie auch extra nochmal in ihren Report aufgenommen. Tom Phillips sagte nämlich, it's no disqualification. That means there is no disqualification. Also da hat man tatsächlich das ganze Fachpersonal hier auch am Kommentatorenpult versammelt. Und naja, das war dann tatsächlich wahrscheinlich einer der Spots von WrestleMania. Das war, als Kevin Owens auf das große WrestleMania-Sign, was nicht an der Bühne hing, sondern hinter den Kommentatoren, wo er dann da hochkletterte und von oben ein Flying Elbow sprang, Nico, und da hat's ordentlich gescheppert.
Hat ein bisschen länger gedauert, ne?
Was wow. War denn da? Post?
Ja, es war Post. Erstmal ist mein Nachbar schon wieder mit nacktem Oberkörper da runtergelaufen. Ah. Weil er kann die Tür von unten nicht aufmachen. Ich dann hinterher und da kam der Elbote. Ich sagte so, nee, ich brauche Ausweis. Ich so, warum? Weißt du, what the fuck? Dann bin ich nochmal hier hoch, hab den Ausweis geholt und jetzt habe ich das Paket entgegengenommen. Es ist Resident Evil 3 für
deswegen brauche ich den Ausweis, ja.
Ist ab 18. Ja, Tag auch gerettet. Ja, tut mir leid, das hat ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, du konntest überbrücken oder hast du pausiert?
Ich hab Pause gemacht. Ich habe gerade erzählt vom Kevin Owens gegen Seth Rollins Match und was natürlich in diesem Flying Elbow da oben von dem WrestleMania-Sign mündete.
Oh. Das war ja was, ne?
Das war ein ordentlicher Spot.
Wow. Muss ich sagen, also das war ein Sprung, der hat sich gewaschen, den hat er bestimmt auch ein paar Mal gemacht.
Oh, ich hoffe nicht. Da war tatsächlich dann zu sehen, da war kein Crashpad oder ähnliches, wenn ich das zumindest nicht komplett falsch gesehen habe. Also Das hat gesessen und führte dann eben auch zum Cover. Auch der 24/7-Title, Nico, war, das können wir glaube ich zusammenfassend sagen, Thema bei WrestleMania. Einmal hatten wir R-Truth, der von Mojo Rawley gepinnt wurde am ersten Tag und dann Gronk, der am zweiten Tag sich diesen Titel holen konnte. Also Rob Gronkowski, amtierender 24/7-Champion der WWE. Und damit war er auch weg. Das war gut. Ja. Das einzige Schlimme war dann, wenn man sich jetzt schon raten kann, also Rob Gronkowski ist WrestleMania-Host. Wie könnte es denn noch schlimmer kommen? Ja, schlimmer kam es in dem Moment, als ich auf einmal gesehen habe, jetzt ist auf einmal Titus O'Neil der WrestleMania-Host, wo ich gedacht habe, also es fehlt ja nicht mehr viel. Dann könnte ja auch Stefan Ottenpohl wahrscheinlich WrestleMania 37 hosten.
Ja, aber dass man sich dafür Titus O'Neil entschieden hat, weiß ich auch nicht, warum jetzt gerade.
Naja, das ist der in Florida, also es gibt ja, man hat ja schon gemerkt, es waren krass viele Leute, die einfach in Florida wohnen, ne? Die Leute, ja, gut, die dann auch stimmt. Einfach da noch irgendwie hinkommen können. Und das war unter anderem der gute Titus.
Ja, Ich so, Gott, dann macht er diesen Belter da oben rum und steht Titus O'Neil da plötzlich. Aber gut, ja. Er hat auch seinen Moment gehabt.
Er hat auf jeden Fall seinen Moment gehabt. Match Nummer 8 war dann das Universal Title Match Goldberg gegen Braun Strowman und hier gab es ja zwei Herangehensweisen. Wenn das Match gegen Roman Reigns stattgefunden hätte, wäre klar gewesen, Roman Reigns gewinnt das Ding, durch das Roman Reigns ja kurzfristig nicht teilnehmen konnte, was ja auch von der WWE irgendwie nie erklärt wurde, warum und wie und was. Es hieß dann einfach, naja, Goldberg gegen Braun Strowman. Und dann konnte man zum einen davon ausgehen, dass man sagen konnte, okay, Goldberg verliert den Titel so oder so, weil er hat nur für das Match unterschrieben oder er ist ein alter Mann und Risikogruppe und so weiter. Oder dass man sagt, okay, dann lässt man halt Goldberg den Titel behalten. Es wird jetzt eh nur aufgezeichnet. Das ist eh egal. Der kann auch 3 Monate zu Hause sitzen. Und dann machen wir im Sommer, Spätsommer, dieses Match gegen Roman Reigns. Zum Beispiel beim SummerSlam. Man hat sich aber dafür entschieden, Nico, tatsächlich Braun Strowman diesen Titel zu geben. Es gab erstmal diverse Spears. Das hat aber alles nicht gereicht. Und dann gab es erst 3 Powerslam und dann einen 4. Running Powerslam. Und das hat tatsächlich gereicht. 1, 2, 3. Braun Strowman, Nico, ist neuer und erstmalig WWE Universal Champion.
Ja, hat mir gar nicht gefallen, das Match. Ich meine, 3, 4 Spears, 3, 4 Powerslams, wow, ist das lame. Sorry, Leute. Na, ich fand den Titelgewinn von Goldberg bei der Saudi-Show ja schon ziemlich schwach. Aber ich gönne es Braun Strowman, selbstverständlich. Aber das war kein WrestleMania-Match für mich.
Nee. Und zwar überraschenderweise, wenn wir gleich über Tag 2 sprechen, relativ deckungsgleich zu dem anderen Titelmatch, was bei der schon da war. Das absolute Highlight nicht nur des Tages 1, sondern ich glaube der gesamten WrestleMania, das Match, was man in Erinnerung halten wird in Kombination mit diesem Diving Elbow von Kevin Owens, das ist natürlich das Boneyard Match. Nick und wir wussten alle nicht so richtig, was haben wir da zu erwarten. Die WWE hat es ja schon mal probiert. Man muss so ein bisschen zurückdenken an diese Matt Hardy Sache, ne, die Broken Universe, dieses Final Deletion und so weiter.
House of Horrors.
Ja. Damals, wo man das probiert hat hier mit der Wyatt Family, und wer waren die Gegner von der Wyatt Family? The New Day oder irgendwie sowas?
Ja, das gab's, und das House of Horrors Match war ja Orton gegen Bray Wyatt in diesem Haus, was da gebrannt hat später.
Und das war ja so ein Haufen Scheiße damals, dass man tatsächlich ein bisschen Angst haben musste. Aber Nico, das hier, das war wie ein Film. Und zwar wie ein guter Film. Wie so ein bisschen so ein Grusel-Action-Film.
Oh, ein bisschen Tele 5, aber aber es war geil.
Richtig gut gemacht. Knapp 8 Stunden soll man hier dran gedreht haben. Ich weiß nicht mehr, 5 Tage hat, glaube ich, der Aufbau dieser Location dann tatsächlich, oder Umbau dieser Location dann gedauert. 18 Minuten 24, richtig, richtig, richtig gut. Also wer das nicht gesehen hat, allein dafür würde es sich lohnen, das WWE Network zu abonnieren. Und wenn es 9,99 € sind, das war wirklich richtig, richtig gut. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Ja, es war mal was ganz anderes und ich hatte große Angst. Ich dachte, man kann es jetzt auch verkacken, selbstverständlich. Aber es hat funktioniert. Also klar, es war alles so ein bisschen trashig lustig war es, aber es war auch irgendwie cool, ne? Als AJ Styles aus diesem Sarg rauskam und sowas, und dann kam der Taker mit dem Bike da an und sowas, ja. Also da hat man sich wirklich was einfallen lassen. Seine Leute vom Club haben auch versucht einzugreifen, hat alles nicht so wirklich funktioniert. Druiden. Es waren endlich mal wieder Druiden da, ne? Die auch versuchten, den Undertaker zu attackieren, hat alles nicht funktioniert.
Das waren wahrscheinlich die sonst in der Battle Royale gelandet wären. die hat man dann wenigstens hier noch untergebracht.
Wahrscheinlich. Und auf dem Dach dieser Hütte wurde gekämpft, ja. AJ Styles wurde da runtergeworfen. Der Taker lag kurzzeitig in dem Grab, welches schon ausgehoben wurde. AJ Styles wollte gerade die Erde drauf schütten. Und da war der alte Undertaker, ne? Der Deadman, der stand plötzlich hinter ihm, ja? Also es war wirklich gut umgesetzt und das hat Spaß gemacht.
Ja, und mir hat eigentlich nur noch eins gefehlt, da war ich mir am Ende dann irgendwie relativ sicher, dass er auch noch auftaucht. Ich dachte, also wenn jetzt noch Kane auftaucht, dann ist hier aber tatsächlich, so war es aber nicht, eben als AJ Styles hier den Undertaker begraben wollte, da tauchte er auf einmal hinter ihm auf und konnte dann das Match gewinnen. Am Ende guckte nur noch die Hand von AJ Styles ausgestreckt aus diesem Dreck raus. 5 Finger, 5 Sterne wollte er sich wahrscheinlich nicht dafür geben, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dafür reicht, aber ausgezeichnet gemacht. Und muss man auch sagen, Nico, nachdem man ein bisschen Angst hatte und die letzten Jahre immer dachte, Mensch, der Undertaker wird wahrscheinlich irgendwann auseinanderbrechen bei einem dieser Matches. Also diese Art von Match, die kann er ja locker noch 5 Jahre weitermachen.
Ja, der Taker ist in der Form seines Lebens, ja, hat er selber gesagt. Und das hat man auch gesehen. Diese Art von Matches, die funktioniert natürlich, ja. Klar, wenn er vor Live-Publikum dann einen Dive nach draußen macht, ne, dann kann er sich endgültig zur Ruhe legen. Aber solche Geschichten.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, solche Geschichten funktionieren halt.
Ja.
Die Frage ist halt, wie geht's mit AJ Styles weiter, ne? Der Mann wurde jetzt begraben. Lebt er noch? Der Grabstein wurde ja schon hergerichtet. Wird er jetzt erstmal pausieren? Wird er zerstört? Sogar zurückkehren. Wie geht's mit AJ Styles weiter?
Naja, er hat ja auch Frau und 8 Kinder, ne? Also von daher würde ich ihm jetzt auch nicht böse sein, wenn er jetzt tatsächlich mal, es passiert jetzt eh nichts. Also 2-3 Monate, ich denke mal, wir werden ihn rechtzeitig Richtung SummerSlam auf jeden Fall wieder in einem sehr prominenten Match hier sehen. Und ich glaube, die Empfehlung kam tatsächlich von Kurt Angle, ich habe das auf Twitter kurz überflogen, meine ich gelesen zu haben, dass hier irgendwie Kurt Angle und The Taker, ich weiß nicht, ob sie getwittert haben oder auf Instagram oder ob sie sich persönlich irgendwo getroffen hatten. Und der Undertaker, dem hängt ja immer noch so dieses Goldberg-Match nach, ne? 50 Grad Saudi-Arabien, da haben sie beide nicht so gut ausgesehen. Und ich glaube, dann kam die Empfehlung tatsächlich von Kurt Angle, der gesagt hat, also pass auf, wenn du dann mit einem ordentlichen Match dich verabschieden möchtest, auf jeden Fall mit AJ Styles. Und so kam das Ganze wohl zustande. Und jetzt mal gucken, ob es das letzte Match war. Ich würde es ja immer noch so machen, dass man das auf jeden Fall ankündigt, zum Beispiel dann eben für nächstes Jahr, dass man sagt, pass auf, der Taker kommt in die Hall of Fame und das ist auch eben sein letztes Match.
Da dieses Match so gut funktioniert hat, ne, in dieser Art und Weise.
Ja, du kannst es halt, ich glaube, also es wäre halt, glaube ich, auch schwierig gewesen, wenn du es jetzt im Stadion zeigst. Also wenn du jetzt im Stadion 20 Minuten auf die Leinwand guckst.
Ja, das geht nicht.
Das funktioniert dann, glaube ich, eher nicht so. Aber auch da, der Undertaker muss ja nicht nochmal ein 20-Minuten-Match machen. 20 Minuten Entrance, das ist schon eher. Aber naja, das war Tag 1. Ungewohnt. Hat jetzt auch nicht so unbedingt. Man hatte schon ein bisschen Lust auf Tag 2, einfach dahergehend, weil man die Matchcard für Tag 2 sah einfach noch mal ein bisschen vielversprechender aus. Rhea Ripley gegen Charlotte Flair, Edge gegen Randy Orton und eben Brock Lesnar gegen Drew McIntyre. Also von der Matchcard her hat man es an sich richtig gemacht, dass man gesagt hat, okay, wir machen mal tendenziell den zweiten Tag, starten wir ein bisschen stärker aus und dementsprechend ging's dann da auch los mit eben dem schon angesprochenen Charlotte Flair gegen Rhea Ripley Match. Über 20 Minuten und mit einem doch überraschenden Ende, denn da hatte ich auf Rhea Ripley getippt und da war es eben nicht so. Auch sie, ähnlich wie vorhin schon angesprochen, Shayna Baszler, auch hier klares Finish, Figure 8 und Rhea Ripley, die letztendlich dann hier austappt.
Ja, das fand ich nicht gut. Ich mag Rhea Ripley, hat mir sehr gut gefallen, ihr Aufbau über die Zeit und dass sie dann auch Shayna Baszler besiegen konnte. Und das habe ich nicht verstanden. Also man hätte ihr hier wirklich den Sieg geben können, um sie noch mehr zu pushen, um sie noch stärker dastehen zu lassen. Klar, Charlotte Flair, man erinnert sich an das Match gegen Asuka, da hat sie auch die Streak von Asuka beendet. Damals
war Charlotte ich auch Flair ist so ein bisschen der neue John Cena, oder?
Ja, das ist so ein bisschen, nee, fände ich überhaupt nicht gut. Also ich hätte mich da gefreut über einen Sieg von Rhea Ripley. Vor allen Dingen, wie geht das jetzt weiter? Ist es Charlotte Flair, NXT? Was bringt ihr der NXT-Gürtel?
Nee, sie soll jetzt bei NXT tatsächlich. Also auch einer der Gründe gewesen sein, dass Vince gesagt hat, ne, dass wir jede Woche da gegen AEW verlieren, das nervt ihn auch so ein bisschen. Also Charlotte Flair, aktuell gibt's ja nicht viel, ne? Also sie hat noch eine halbe Stunde länger, tapet sie die Sachen oder sowas, ne? Und sie soll jetzt wohl dann tatsächlich auch dauerhafter Bestandteil von NXT eben sein. Also beides. Sie geht jetzt nicht komplett zu NXT, sondern sie macht jetzt Main Roster und NXT. Dadurch, dass es ja so keine House-Shows gibt auf wahrscheinlich die nächsten Monate, ist es, glaube ich, auch mehr als gut handelbar.
Ja, das stimmt natürlich. Trotzdem, ich habe auch gelesen, Rhea Ripley wird nicht jetzt sofort ihr Rematch einfordern. Sie wird vielleicht sogar...
Sie hat ja auch kein Anrecht. Also.
Sie hat auch kein Anrecht, aber sie wird wahrscheinlich... Gut, aber man weiß ja, wie es ist.
Ja, ne? Ja, natürlich.
Also, sie wird wahrscheinlich erstmal rausgeschrieben, beziehungsweise darf ein paar Wochen pausieren. Bei NXT findet ja auch, ich weiß nicht, ob diese Woche oder nächste Woche, findet ja auch ein Ladder-Match statt, um den neuen Number One.
In Australien? Ich habe irgendwas mit Visa-Problemen gelesen.
Kann auch sein, das kann auch sein.
Rhea Ripley, ich gebe das mal eben hier bei Google ein. Ich meine, ich hätte das auch gestern
das kann auch sein, Auf jeden Fall der neue Number One Contender der Damen, der NXT Ladies, der wird ja erst gekürt. Somit auch die neue Herausforderin auf den NXT-Gürtel von Charlotte Flair. Mal gucken, wer das wird. Wird, glaube ich, auch ein Six-Women-Ladder-Match. Sind es sechs? Ich weiß gar nicht genau. Diese Woche oder nächste Woche wird es stattfinden.
Hier, wie Pro Wrestling Insider berichtet, musste die gebürtige Australierin Ripley nach WrestleMania das Land verlassen, um sich in ihrer Heimat ein neues Arbeitsvisum zu besorgen.
Okay.
Wegen der anhaltenden Unsicherheit um die Corona-Pandemie sei völlig unklar, wann WWE wieder mit Ripley planen könnte. Also dementsprechend auch das vielleicht oder wahrscheinlich dann eben auch ein Grund mit. Aleister Black gegen Bobby Lashley, relativ klar vorher, ich glaube, es hat auch niemand auf Bobby Lashley getippt, dass eben Aleister Black sich hier durchsetzt, was ein bisschen überraschend war, dass es anscheinend jetzt, nachdem es ja eine ewig lange Storyline mit dieser Liebesgeschichte zwischen Bobby Lashley und Lana gab, dass man das jetzt anscheinend wieder splittet.
Ja, und es gab niemals diesen Feel-Good-Moment, in dem Rusev Bobby Lashley ganz klar besiegt hat. Das gab es irgendwie nicht. Hat man irgendwie versäumt. Und die beiden funktionieren auch nicht zusammen, Bobby Lashley und Lana. Und da gibt es ja Streitigkeiten. Ja, sie hat ihn da zurechtgewiesen, er soll doch bitte noch ein Spear zeigen. Das hat nicht funktioniert. Black Mass dadurch das Match verloren. Und auch bei Man in the Draw, ich habe es nicht gesehen, sondern nur gelesen, auch da Streitigkeiten zwischen Lana und Bobby Lashley.
Ja, also das scheint aufs Ende tatsächlich hier zuzugehen. Otis gegen Dolph Ziggler, das mit am längsten aufgebaute Match auf jeden Fall bei WrestleMania. Und da wurde ja auch bei SmackDown, war es glaube ich, ne, wurde nochmal die Sache ein bisschen aufgelöst. Da zeigte sich, Sonya Deville, die hat heimlich von Mandys Handy aus Nachrichten geschickt, aber dann auch Nachrichten von Otis gelöscht. Warum sie das genau gemacht hat, bin ich mir jetzt gerade auch gar nicht mehr so
in love.
Sicher.
Sie ist in love.
Es gab einen geheimen Menschen, der ein Hacker auch wieder, der das Ganze dann aufgelöst hat, natürlich mit, wie man es in der WWE kennt. Man kann sich ja nirgendwo heimlich mal umziehen oder mal ein paar SMS löschen, ohne dass das gefilmt wird. Auch da gab es natürlich Überwachungskameramaterial. Es kam, wie es kommen musste. Es gab dieses Match Otis gegen Dolph Ziggler. Sonya Deville griff ein zugunsten von Dolph Ziggler und dann kam natürlich der große Auftritt von Mandy. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was sie da anhatte. Auf jeden Fall hatte sie wohl großen Lochfraß oder einfach ganz viele gierige Motten in ihrem Kleiderschrank, weil vorne zwischen Bauchnabel und ihrer großen Oberweite, da war ein großes Loch in ihr Outfit gefressen worden.
Vielleicht von Otis. Ja, er ist ein hungriger Zeitgenosse. Auf jeden Fall gab es das Küsschen. Ne? Er hat sie da mit einem Arm, hat er sie getragen. Es gab dann den Schmatzer, den wir alle erwartet haben. Und auch das wäre ein Moment gewesen, den ich auf der großen Bühne mit Publikum gerne erlebt hätte.
Mit einem Haps ist alles weg. Schokobons.
Genau.
Muss ich gerade tatsächlich erstmal googeln, von wem der Slogan war. Aber Otis kann sich hier natürlich erwartungsgemäß durchsetzen und stell dir mal vor, 80.000 Zuschauer im Stadion und dann gibt's diesen Kuss. Also da wäre das Publikum natürlich eskaliert. So war doch ein bisschen ein Grillenzirpen zu hören. Last Man Standing Match und da muss ich parallel noch was recherchieren, denn Nico, es ist wahrscheinlich dementsprechend auch das zweitlängste Match in der WrestleMania-Geschichte nach dem Ironman-Match zwischen Bret Hart und Shawn Michaels damals und ich habe, wo wir vorhin über das Netzwerk sprachen, ich habe ja letzte Woche, glaube ich, schon hier diese Ruthless Aggression Serie angesprochen. Mhm. Ich habe jetzt aber auch noch irgendwas geguckt. Da habe ich aber auch, guckt einfach mal, wenn ihr das Network habt, unten durch unter Recently Added, also praktisch neu hinzugefügt. Da habe ich was gesehen mit Kurt Angle. Da ging es um die Fehde zwischen Kurt Angle und HBK, die ja dann bei WrestleMania 21 eben geendet hat. Ging, glaube ich, auch so, weiß nicht, 40 Minuten, dreiviertel Stunde, glaube ich, hätte ich jetzt gesagt, ging das, wo auch nochmal so ein bisschen der Aufbau beleuchtet wird, warum Kurt Angle so gern dieses Match haben wollte, er war immer der Beste und dann kam auf einmal Shawn Michaels zurück und hat gesagt, dann haben alle gesagt, er ist der Beste. Und wie dieses Match zustande kam und dass es eben damals auch unfassbar lang war und ich meine, da hätte man auch in der Doku gesagt, das ging auch fast 40 Minuten, dementsprechend würde ich das jetzt hier nochmal eben recherchieren. Nico, wie hat dir das Match gefallen? Also das Match Orton gegen Edge.
Ja, also es war etwas zäh, muss ich sagen. Also man hat hier wirklich sich durch den gesamten Backstage-Bereich gebrawlt. Es war natürlich ein Brawl. Ne? Wir haben hier kein richtiges Wrestling-Match erwartet. Foreign Objects wurden eingesetzt. Edge wurde sogar zeitweise erhängt. Das kam bei manchen Leuten nicht ganz so gut an, aufgrund dieser Chris Benoit-Thematik. Aber es war ein ordentlicher Brawl. Meiner Meinung nach ein bisschen zu lang. Ich finde, den ein oder anderen Wrestling-Move hätte man auch noch mit einplanen können. Ja. Aber im Großen und Ganzen doch recht befriedigend, besonders auch am Ende, als sie dann auf diesem Truck standen. Und da sah es zeitweise doch so aus, als wenn ein Randy Orton da gewinnen würde. Dem war nicht so. Edge hat das Ganze dann beendet mit einer Concerto-Variante. Er hat noch etwas nachgedacht. Das fand ich auch ganz schön. Kamera auf sein Gesicht. Er war verzweifelt. Er wusste nicht, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Er hat dann zugeschlagen. Und das war der Moment, an dem Randy Orton nicht mehr aufstehen konnte und bis 10 durchgezählt wurde. Ja, das erste Match von Edge jetzt hier, abgesehen vom Royal Rumble. Er hat es gewonnen. Wie wir alle erwartet haben.
Was mir ein bisschen Sorgen macht, wenn ihr diese Edge-Dokumentation guckt, also er schaut an jedem Tag dieser Dokumentation jünger aus als tatsächlich bei seinem Auftritt dann beim Royal Rumble. er sah beim Royal Rumble, das hat ihm, glaube ich, auch einfach, ne, du bist ja dann irgendwie gar kein Körperfett mehr zu haben, damit die Muskeln besser, das Sixpack und sowas rausguckt, verstehe ich auch alles. Aber er sieht eigentlich die komplette Dokumentation aus, sieht er genauso aus wie damals, wo er die WWE verlassen hat und dann wupp, kommt der Schnitt zum Royal Rumble und er sieht in Anführungszeichen aus wie so ein alter Mann, haben wir damals auch gesagt, ne, so eingefallene Augen, der graue Bart, der auch eigentlich viel zu lang war, den hat er die ganze Zeit in der Dokumentation nie so lang getragen. Und das Feedback, was ich gelesen habe, dass eigentlich alle meinten, boah, viel zu lang das Match und was du auch schon richtig sagst, also noch ein, zwei Wrestling-Moves hätten nicht geschadet und natürlich dieser Move, wo man da, wo er Orton Edge erhängen wollte, genauso wie es eben auch damals Chris Benoit gemacht hat, nachdem er erst vor kurzem dieses, das möchte ich auch noch gucken, Dark Side of the Ring heißt die Dokumentation,
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Nee. Ist auf YouTube verfügbar. Gab es jetzt erst zwei Teile zu Chris Benoit und dieser ganzen Todessache und jetzt die aktuellste Sache ist zu New Jack. Irgendwie so eine Karrierebetrachtung oder sowas. Also wenn ich jetzt ja ab morgen mit Marvel durch bin, werde ich da mal reinschauen. Dark Side of the Ring heißt das. Wenn ich ganz viel Langeweile habe, nachher verlinke ich das vielleicht auch mal. Also da unbedingt mal reinschauen. Edge, Nico, das ist glaube ich weniger überraschend hier, setzt sich dann am Ende natürlich durch, ob es so lang sein müsste. Also ich sag mal, eine Viertelstunde hätte man hier auf jeden Fall einsparen können. Das hätte das Match nicht schlechter, vielleicht sogar dann eben besser gemacht. Und ich hatte ein bisschen Angst nur in der Endsequenz, da sah man immer so eine Leiter stehen. Das war aber keine normale Leiter. Das war, die höchste Leiter, die ich jemals gesehen habe. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass sie die tatsächlich fürs Finish nutzen. Haben sie dann Gott sei Dank nicht gemacht.
Haben sie nicht gemacht. Also die letzten 10 Minuten waren schon sehr spannend. Die letzten 10 Minuten, die Endsequenz, das war schon sehr gut gemacht. Und da, doch ein befriedigendes Ende. Auch Stefan Otterpohl hat übrigens die WrestleMania geschaut, alleine. Und er war begeistert von diesem Match.
Sehr gut. Street Profits gegen Angel Garza und Austin Theory. Auch hier natürlich durch das Ausscheiden von Andrade muss man ein bisschen improvisieren. Die Street Profits verteidigen hier ihre Titel. Das Match sollte man ja auch noch mal bei Monday Night Raw sehen. Und dann gab's, Nico, das Fatal, das war ein Empty Arena 5-Pack Elimination Match. Bayley konnte sich hier durchsetzen, letztendlich, zuletzt gegen Lacey Evans, dann unter Hilfe eben, oder Zuhilfenahme von Sasha Banks, die vorher ja eliminiert wurde, bisschen unglücklich eben auch Bayley, die damit zu tun hatte. Das heißt, hier deutet man schon mal so ein bisschen den Split, der jetzt nach 3 Jahren dann irgendwie doch nochmal kommt und dieses Match ja doch vielleicht nochmal irgendwann stattfindet, an. Letztendlich aber Bayley behält den Titel.
Aber es hat es spannend gemacht, fand ich. Ne? Auch in einem Backstage-Segment zuvor wurde Sasha Banks interviewt, wie sie denn jetzt hier sich verhalten wird in diesem Match, ob sie alles geben wird, wie auch immer. Und sie sagte, ja, das werdet ihr gleich sehen. Und es gab Unstimmigkeiten zwischen Bayley und Sasha Banks, haben sich aber dann doch wieder zusammengerauft. Und wie du schon sagtest, Sasha Banks am Ende noch mal eingegriffen. Also das war doch recht spannend. Ich hatte da erst Bayley eingeloggt, habe dann noch mal geswitcht auf Sasha Banks ohne ersichtlichen Grund. Deswegen war ich auch zu diesem Zeitpunkt auch wieder enttäuscht von mir selbst. Aber das Match an sich fand ich erstaunlich gut. Habe ich gar nicht mit gerechnet.
Ja, konnte man durchaus machen. Und du hast richtig gesagt, die Spannung war auf jeden Fall da, die Spannung war auf jeden Fall gegeben. Wo die Spannung nicht so wirklich gegeben war, war dann beim Firefly Funhouse Match. Bray Wyatt und John Cena. Was war das genau?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es war zumindest kein richtiges Match. Ne? Also es war, haben wir es auch noch nicht gesehen. Es war eher ein Segment. Es war eher ein Segment als wirklich ein klassisches Match. Ne? Wobei das Undertaker AJ Styles Match ein klassisches Match war, nur auf einem
cineastisch dargestellt, ja.
Genau, und hier war das eher, es waren Segmente, die ineinander geflossen sind. Also irgendwie war es cool, irgendwie war es sehr, sehr weird. Das werde ich mir definitiv nochmal angucken. Also ich war schon gefesselt davon, musste schmunzeln, sehr viel Trash. Gerade als auch ein John Cena in seinem alten Look Ruthless Aggression, immer daneben schlug und sowas. Also ich hab da, meine Meinung ist da noch nicht gefestigt. Ich muss da noch mal überlegen, ob ich das jetzt richtig geil fand oder doch sehr trashig. Oder beides.
Oder von allem ein bisschen. Also ganz anders als das Boneyard Match. Ich hätte auch gedacht, dass man, ich hatte es mir so vorgestellt, dass man schon irgendwie ein normales Match macht, aber dass man sich halt quasi durch die Kulissen dieses Firefly Funhouse irgendwie durchcatchen, ne? Und dass dann eben auch diese Figuren irgendwie da nochmal einen Einfluss haben. Man hat hier was ganz anderes gemacht. Muss ich mir wahrscheinlich auch nochmal zweites Mal angucken. Ein bisschen auf mich wirken lassen. John Cena natürlich in seiner bekannten komödiantischen Art hat, glaube ich, hier dann tatsächlich noch das Beste rausgeholt und allein ihn da in seiner Ruthless Aggression, in seinem Outfit nochmal zu sehen.
Ja, das war stark.
Das war schon relativ witzig. Die Vince McMahon-Puppe hat, glaube ich, auch nochmal zwischendurch irgendwie dann gesagt, oh, it's good shit. Also, das war schon, also ich saß auf dem Sofa und wusste jetzt gerade nicht, ist es Fremdschämen oder ist es gut? Irgendwo dazwischen wird es wahrscheinlich gewesen sein. Dann gab es den Main Event, wobei es war eigentlich nur der Co-Main Event. Da kommen wir gleich noch kurz drauf zu sprechen, denn es war Brock Lesnar, der seinen WWE-Titel gegen Drew McIntyre verteidigen wollte. F5, alles nicht geholfen. Claymore, das war letztendlich der Sieg, knapp 4,5 Minuten und dann war Drew McIntyre Nico the Chosen One, wie er damals ja, weiß nicht, 2011 oder wann auch immer mal von Vince McMahon genannt wurde. Jetzt, viele, viele Jahre später, ist er tatsächlich der Auserwählte. Er ist neuer WWE-Champion.
Kaum zu glauben, hätte man nicht mehr mit gerechnet damals, ne? 3MB war das letzte große Ding, was an WWE gerissen hat damals. Fantastisches Stable.
Machen Sie
eigentlich
nochmal dieses Konzert? Machen Sie
dann nochmal was? Ich hoffe doch. Dann bei Impact Wrestling kurzer die Champion gewesen, glaube ich sogar. Den NXT Championship Gürtel geholt und jetzt im Main Roster hat es endlich geschafft, nach dem Royal Rumble Sieg jetzt hier den großen Titel zu ergattern. Natürlich auch ein bisschen Letdown. Jeder Titelgewinn ist ein Letdown in der MT Arena, muss man sagen. Da fehlt einfach das Feuerwerk, Jubel oder Buhrufe. Das ist ein bisschen schade, hat mich auch für ihn nicht gefreut, dass er diesen Moment nicht erleben durfte. Und schade, dass dieses Match eigentlich genauso gebuckt war wie das Goldberg-Braun Strowman-Match, wie vorhin schon drüber gesprochen. Ziemlich langweilig.
Ja, also auch da war ich mir nicht ganz sicher, was den Tipp anging. Dachte auch so, ja, okay, das Momentum ist jetzt, ist verpufft natürlich, ne? Also die Fans sehen ihn ja jetzt im Zweifel on TV jetzt für die nächsten 2 Monate oder so, sehen sie ihn als Champion, ob man dann immer noch so enthusiastisch ihn bejubelt, wenn er dann tatsächlich, ne, wenn man tatsächlich mal wieder Wrestling vor 10.000 Zuschauern machen kann. Das ist natürlich die große Frage, oder ob es bis dahin einfach verpufft ist. Dementsprechend auch hier wäre eine Möglichkeit gewesen, einfach Brock Lesnar den Titel behalten zu lassen, aber das hätte dann auch irgendwie das Momentum von Drew McIntyre auch wieder verpuffen lassen. Also ich glaube, es gab hier nicht kein richtig oder kein falsch und ich bin mir relativ sicher, wenn er gesund bleibt, dann wird er sicherlich auch nochmal die Möglichkeit haben, hier bei einem SummerSlam, bei einer WrestleMania oder so den Titel zu gewinnen. Und wer jetzt sagt so, Mensch, okay, das war der Main Event. Nein, das war es eben nicht, denn wie wir dann bei Monday Night Raw, Nico, gelernt haben, kam Drew McIntyre eben nach diesem Match, kam er nochmal raus und wollte hier eben ein Interview geben, Sarah Schreiber, und dann passierte Unglaubliches, denn dann kam nämlich The Big Show raus. Der hatte ganz zufällig auch hier seine Wrestling-Sachen an und sagte dann auch, also Drew, also du hast Wrestling-Sachen an, ich hab Wrestling-Sachen an, lass uns doch ein Match machen. Und da sagte Drew nur, ja, also ich, dass ich meine Wrestling-Sachen an hab, das liegt daran, weil ich vor 10 Minuten hier gegen Brock Lesnar gekämpft habe. Auf keinen Fall werde ich gegen dich antreten. Und dann hat Big Show ihn so ein bisschen bei der Ehre gepackt und dann gab's den eigentlichen WrestleMania Main Event. Knapp 7 Minuten, da musste Drew McIntyre also seinen Titel tatsächlich nochmal verteidigen oder wollte seinen Titel nochmal verteidigen gegen The Big Show. Und auch dieses Match konnte er siegreich gestalten.
Ja, da siehst du natürlich Drew McIntyre, ne, der ist ein Champion, weil es ist ein Fighting Champion. Ja, wenn man sich nach so einem harten Match gegen Brock Lesnar dann nochmal in den Ring begibt, um gegen Big Show, meine Damen und Herren, anzutreten und Titel zu verteidigen, wow. Also das ist geil, Drew McIntyre, bester Mann. Big Show.
Weißt du, was lustig wäre?
Was denn? Wenn ja, dann hätte er ihn verloren.
Nein, ja, das auch. Nein, wenn jetzt nächste Woche bei Raw, man sagt so, ach übrigens, das mit Big Show, das war gar nicht der Main Event. Und dann zeigt man wieder ein Segment, wo Drew McIntyre da steht, angeblich nach dem Match gegen Big Show. Und dann kommt, Titus O'Neil raus und fordert ihn nochmal raus. Und so macht man jede Woche, macht man nochmal ein Match, was angeblich noch da an dem Abend passiert ist.
Ist eine tolle Storyline.
Ja.
Und irgendwann verliert er dann einfach so ganz blöd.
Gegen Mojo Rawley.
Mojo Rawley, was
Mojo Rawley gegen Gronk beim SummerSlam. Ja.
Kann man nicht ausschließen.
Ja. Also, WrestleMania, das kann man so machen, aber ich glaube, die WWE hat tatsächlich auch das Beste draus gemacht aus den gegebenen Umständen. Wir sehen ja mittlerweile, also es gab jetzt eine Telefonkonferenz von Donald Trump mit den Chefs der jeweiligen Sportsligen, ne, NFL und so weiter. Und da heißt es wohl, also man plant aktuell tatsächlich, ja hoffentlich, also Trump hat gesagt, er hofft, dass ab September tatsächlich wieder solche Großevents stattfinden können, also wie eben die NFL, die ja dann auch im September starten würde, ne, wo eben an jedem Spieltag irgendwas zwischen 60 und 80.000 Leuten da im Stadion sind. Und unter dem Blickwinkel war es dann vielleicht doch richtig, dass die WWE gesagt hat, okay, also wir können WrestleMania jetzt halt auch nicht in November verschieben oder sowas, ne? Und ich glaube, unter den Umständen, keine Zuschauer, hat man hier nahezu das Beste draus gemacht. AEW hätte hier vielleicht, ne? Weil wenn man mal durchgezählt hat, da waren auf jeden Fall zwischenzeitlich, Nico, mehr als 10 Leute in dieser Halle. Und da hätte man auf jeden Fall zum Beispiel Kommentatoren. Die Kommentatoren müssen ja nicht am Ring sitzen. Also wenn du die Kommentatoren schon mal streichst, dann hättest du auf jeden Fall wenigstens noch so. Und wenn du nur zwei Heels, zwei Faces, ne, also statt dieses Stöhnen von Rhea Ripley und Charlotte, hättest du ja wenigstens dann irgendwie vier Wrestler, ne, zwei Heels, zwei Faces irgendwie als Publikum vielleicht platzieren können. Oder. Also das war nicht 100% von dem, was möglich war, aber ich glaube, die WWE hat nahezu das Beste tatsächlich aus der Situation gemacht. Aber wie du schon richtig gesagt hast, WrestleMania ist es eigentlich nicht. WrestleMania-Fieber kam in dem Sinne jetzt nicht auf.
Nee, also es war trotzdem, es hatte seine tollen Momente und man wird definitiv, ja, sich lange daran erinnern. Ne? Ich hoffe, dass das bleibt jetzt die letzte WrestleMania, die in diesem, in der Empty Arena stattgefunden hat. Aber ja, so Matches wie das Boneyard-Match und ja, vielleicht auch das Firefly-Funhouse-Match. Solche Sachen, die bleiben natürlich in Erinnerung.
Bei Monday Night Raw, da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber sprechen, da gab es mehr oder weniger A, nur Rückmatches und B, hat man jeden irgendwie rausgeholt, der da anscheinend noch irgendwie ein Match wirken konnte, dass die Sendung dann doch nochmal so gute Einschaltquoten im Vergleich zur letzten Woche gemacht hat, im Schnitt, glaube ich, 2,1 Millionen, 2,3 in der ersten Stunde, 1,9 in der letzten, also im Vergleich zur letzten Woche, das war ein sehr schlechtes Rating, hat man hier tatsächlich noch ein paar Zuschauer gut gemacht, für das Line-Up, was man in der Sendung hatte, war das dann doch sehr überraschend, ich bin sehr gespannt, es muss jetzt getaped werden. Ne? Das war jetzt, Raw war die letzte Sendung, die man hier tatsächlich im Kasten hatte. Das heißt, bei AEW ist jetzt so, die haben im schlimmen Fall für mehrere Monate tatsächlich Sachen getaped. Die WWE muss jetzt nachlegen und da darf man sehr gespannt sein. Vor allem auch, was mit diesem Money in the Bank Pay-Per-View passiert. Denn, Nico, du hast richtig gesagt, 10. Mai. Ist das Ganze. Das heißt, 1, 2, 3, 4 Raw-Sendungen sind bis dahin. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das auf jeden Fall bis zu diesem Pay-Per-View jetzt mindestens alles taped und dann wahrscheinlich auch relativ zeitnah diesen Pay-Per-View ja tapen muss, wenn man ihn tatsächlich stattfinden lassen möchte. Weil 10. Mai, können wir, glaube ich, jetzt schon definitiv von ausgehen, wird die WWE auf keinen Fall in irgendeiner Arena 10.000 Leute unterbringen dürfen.
Auf keinen Fall. Deswegen auch sehr mutig, dass man ihn weiterhin angekündigt hat, diesen Pay-Per-View. Aber ich hoffe, sie finden da irgendeine Lösung und können uns da irgendwas Tolles präsentieren.
Wobei, so ein Money in the Bank Pay-Per-View, dann machst du es halt tatsächlich, da bin ich auch nicht, den kannst du auch als Empty Arena-Dingens machen. Das finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Kann tatsächlich mit den Letterspots tatsächlich dann vielleicht nur besser werden, wenn du tatsächlich mit Crash-Pads oder was arbeiten kannst. Oder
vielleicht,
oder,
ne? Ja.
Dass vielleicht du tatsächlich dann noch sagen kannst, oh, also den Spot wollten wir immer schon mal machen, aber das ist einfach zu gefährlich. Also, naja, warten wir mal ab. So sieht's aktuell aus. Und man muss ja auch ein bisschen Content produzieren. Nico, was steht jetzt noch bei dir in dieser Osterwoche an?
Ich werde mich gleich nur auf die Suche begeben nach Toilettenpapier. meine werte Freundin war heute Morgen hier schon im Butni. War wieder nichts da, hat sie mal nachgefragt. Traut man sich ja auch eigentlich gar nicht, ne? Und ja, die sagten, am späten Nachmittag gäbe es wohl Neues. Ich glaube dem nicht. Ich traue dem Braten nicht. Ich guck gleich selber nochmal.
Also mein Lidl hatte letztens, die hatten zwischenzeitlich dieses ganze Regalschild und was. Die haben Toilettenpapier ist immer eher auf einer Palette. Hatten sie auch dieses ganze Schild abgenommen und alles. Aber jetzt war ich wohl die Tage dabei, hatten sie eine ganze Palette da stehen. Also ich glaube, ich hatte eigentlich das Gefühl, diese Toilettensache hätte sich jetzt eingepegelt.
Nee, also hier nicht. Also wirklich großer Edeka, großer Rewe, kleiner Edeka, Butni, alles leer. Alles wow. Immer leer. Es ist wirklich lächerlich. Und ich werde mich heute Nachmittag noch mit meinem Freund Stefan Mosebach treffen.
Oh.
Der kommt
nicht. Wie läuft denn in der Künstlerbranche jetzt mit dieser Corona-Sache?
Ja, er hat ja viel zu tun. Also er ist ja nicht nur ein reiner Künstler, er macht ja auch viele Illustrationen für Magazine etc. Also er sagte, er hat durchaus noch viel zu tun. Was mich freut, ne? Als Selbstständiger bist du natürlich immer ein bisschen eher gefickt, als wenn man hier noch in einer Festanstellung, in einer sicheren Festanstellung arbeitet. Ihm geht's ganz gut. Er kommt heute Nachmittag vorbei. Da werden wir uns ein paar Bierchen gönnen. Und ansonsten die freie Zeit nutzen, um irgendwie, weiß nicht, vielleicht auch mal wieder auf dem Network ein bisschen rumzuhängen.
Ja, also wie gesagt, hier diese Kurt Angle HBK-Sache kann ich empfehlen. Das war sehr schön, diese Ruthless Aggression Serie, die Edge-Sache. Also wer das noch nicht geschaut hat, da kann man sich auf jeden Fall auch ein bisschen durchgucken. Wir müssen natürlich noch das Tippspiel abfrühstücken.
Ja, das Tippspiel, auch so eine Sache war das ja auch, ne?
Nico ist ja nur noch einen Punkt vor der Pigone.
Ja.
Ja.
Es ist
Nico auf Platz 57, immerhin 12 Plätze hoch, 27 Punkte hast du geholt. Und Nico bist punktgleich jetzt mit dem Teki. Der Teki ist nämlich 17 Plätze runter, also 27 Punkte für Nico. Die beiden Tippspiel-Tagessieger, der Marik und auch der Ish, also nicht ich, sondern der Ish, der heißt so, haben 38 Punkte geholt. Für den Marik ging es damit unglaublich 151 Plätze nach oben. Ist jetzt 29. Unsere Azubine Mona ist 21 Plätze hoch auf Platz 19. Und ich würde sagen, ab da lesen wir mal vor, denn die Mona mit, also auf Platz 19 mit 63 Punkten ist jetzt punktgleich mit dem Milan Miracle und mit dem Yannick H18 als auch mit dem Joe Wack Yes. Die haben alle 63 Punkte. Weiter geht es dann mit Platz 16, dem Torture Tine oder der Torture Tine. 64 Punkte hat sie, genau wie Chimichanga und wie Marv Day. 65 Punkte, das ist dann Platz 10, hat Sepp Binelli, 1987, genau wie Obaba und Obatster. Das wäre geil. 65 Punkte hat auch der McKnilz und Lattenstramski, genau wie
wo kommt denn der her plötzlich?
Genau wie Hans Wurst, als auch jetzt tatsächlich ich, Reds unterstrich Dennis, 29 Plätze hoch auf Platz 9. Also tatsächlich geschafft, hier in die Top 10 wieder reinzukommen, 33 Punkte geholt. Ich habe aber tatsächlich die Big Money Matches, habe ich ja falsch getippt. Also ich hätte noch 4 Punkte holen können für Becky Lynch, ich hätte noch 3 Punkte holen können für Charlotte Flair und ich hätte noch 4 Punkte holen können für Braun Strowmann.
Ja, also ich kann mit meinen Tipps leben, bis auf diesen Sasha Banks Tipp, den ich dann noch geändert habe. Das hätte, glaube ich, hätte auch 4 Punkte gegeben oder so, ne? Wahrscheinlich, ne?
Sasha hätte Banks ich auf, 4 Punkte, ja.
Ja. Das ärgert mich ein bisschen. Die anderen, da war ich mir sehr sicher, auch ne, wenn ich da falsch lag. Und dieses Match, das habe ich dann noch umgetippt, ich Vollidiot. Aber gut, das Jahr ist noch jung, geht so, ne? Ja, gut, so jung auch nicht mehr, aber da kommen so Pay-Per-Views wie zum Beispiel der Money in the Bank Pay-Per-View und wie ihr alle wisst, ist das einer meiner liebsten Pay-Per-Views, der werde ich, habe ich glaube ich noch nie irgendwas falsch getippt.
Ja.
Von daher, ich werde
und auch dieses Jahr wieder in deinem privaten Tippspiel, Nico, hast du ja auch bis jetzt alles richtig getippt.
Da habe ich wiederum, ich weiß gar nicht, wie ich das immer mache, aber da, gut, ich tippe immer erst ein bisschen später, ne? Meistens immer montags. aber da sieht das ganz gut aus.
Ja. Wir gucken mal, wer tatsächlich dann hier noch vor mir liegt. Das ist auf einem geteilten 7. Platz der Tomike 1990 mit 66 Punkten. Als auch, und da gehen schöne Grüße raus, kurz gemosert, Manuel Moser, punktgleich mit dem Tomike auf dem 7. Platz, beide 23 Plätze hoch. Platz 6, auch da gehen schöne Grüße zur Familie Rockbar, denn der Fapse Rockbar ist auf Platz 6, 15 Plätze hoch, 67 Punkte, genau wie der Gag. Und dann kommt Platz 4, ist der Styx mit 68 Punkten. Platz 3, 18 Plätze hoch, der Kampf-Zivi, 69 Punkte. Und haben sich hier schon ein bisschen abgesetzt, die ersten beiden. Der Dodi mit 73 und der schon angesprochene Ish, der hat also den Tagessieg dazu genutzt, hier tatsächlich 8 Plätze hochzugehen auf den ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Das ist ein Hacker, der Ish ist ein Hacker, sage ich dir, ja. Das ist der, der auch mit dem Ratsherrn-Staller was zu tun hat, glaube ich. Ich
bin mir da relativ sicher.
Mann.
Ihr seht, da ist noch einiges zu holen. kicktipp.de/WWE. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann habt ihr die Chance, euch natürlich immer noch anzumelden. Es sind erst 3 Pay-Per-Views des Jahres rum, also da ist noch einiges zu holen. Ich werde jetzt hab ein Frühstücken, ein schönes, kühles Blondes und dann werde ich mich nachher mit Nico in die Reinhold.
leider bin ich nicht dabei.
In diesen schon angesprochenen Getränkemarkt aufgeben, wenn wir uns ein bisschen eindecken. Das Wetter soll ja heute auch wieder vorzüglich werden. Ich glaube 22 Grad, das ist für Hamburger Verhältnisse ja schon Hochsommer und da ist man natürlich durstig. Da werden wir auch ein kleines Bierchen abschmecken. In diesem Sinne sind wir für heute durch, hören uns nächste Woche wieder. Mal gucken, ob es dann überhaupt irgendwas im Thema Wrestling zu besprechen gibt. Wir werden aber eine Möglichkeit finden. Wir sind durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann.
Ja, haltet Abstand, nur nicht von den Bieren, liebe Zuhörer. In diesem Sinne, gönnt euch ein paar Kaltgetränke, genießt die Sonne vom Balkon aus oder von wo auch immer. Guckt weiterhin catchen. Ne? Das wird einfach weitergehen. Ja, es wird einfach weitergehen. Es wird was passieren. Und darüber werden wir berichten nächste Woche. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip. So, und jetzt habe ich hier im Off als Easter Egg noch eine Hörerfrage, die gerade reinkam, von unserem guten Freund Jan Grün. Der schreibt mir nämlich, Nico, könntest du Nico im Podcast mal fragen, ob jetzt auch offiziell schon die Bestätigung da ist, dass Corona ursprünglich vom Otterpol kommt? Und ist der eigentlich immer noch auf dem Kreuzfahrtschiff in Quarantäne?
mit dem Kreuzfahrtschiff, das hat ja nicht geklappt, ne? Leider. Leider nicht. Aber ich glaube schon, dass der Ursprung definitiv in Borgfelde, ne? Es wird ja immer gesagt, das ist hier nicht aus Deutschland und was, ne? Borgfelde ist das Stichwort. Und wir wissen, wer aus Borgfelde kommt.
Der Feuerteufel von
Borgfelde. Der Feuerteufel, der Bürger von Borgfelde. Also Ich kann es hier wirklich, also es ist noch nichts offiziell, aber ich habe das Gefühl, Stefan Otterpol, der trägt das Virus mit sich rum, ja.
Und Schade, dass Stefan Otterpol nicht im Homeoffice ist, sonst hätten wir den auch hier dauernd mal zuschalten können.
Ja, er hat Urlaub diese Woche.
Er hat Urlaub diese Woche.
Aber er schläft, glaube ich, noch.
Ach, ich wollte gerade sagen, sonst hätten wir ihn jetzt angerufen. Ich gucke mal eben, ob er bei WhatsApp schon online war.
Ja, ich guck mal hier. Ah, guck mal, auf Facebook Messenger vor 48 Minuten aktiv.
Oh, warte, dann rufen wir mal eben kurz an. Er geht auf jeden Fall eh nicht dran. Und dann gucken wir das mal.
Ist auf jeden Fall schon in der Badewanne. Es ist so klar.
Er geht bei mir nie ans Telefon. Ich hätte jetzt die Hoffnung gehabt, dass er denkt, so, oh, 10 Uhr, da machen die auf jeden Fall noch nicht Reds, aber er weiß ja, dass du Urlaub hast. Naja, also Stefan Ottenpohl, vielleicht werden wir ihn nächste Woche hinzufügen. Oder er, wenn er das hört, schickt uns ein das könnte er eigentlich mal machen, wenn er tatsächlich Urlaub hat. Einen kleinen Audio-File, das macht er doch sehr gerne, das macht er auch sehr gut. Er ist ja quasi unser Boneyard-Match von Reds, das ist Stefan Ottenpohl. Vielleicht kann er ein bisschen was aufnehmen und hier mal Stellung nehmen zu dieser Frage von unserem guten Freund Jan aus Aachen. Da muss ich auch dringend mal wieder hin. Da gibt's immer leckeres Bier und noch viel leckeres Essen. In dem Sinne, wir jetzt wirklich durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann.
Tschüssing.